أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة Vers 130 bis 141. Inshallah werden wir heute den ersten Schuss vom Koran, von Al-Quran al-Karim, inshallah beenden. Oder einmal durchgenommen haben. Wir erinnern uns, dass wir das letzte Mal über Ibrahim a.s. gesprochen haben. Und wir wollen nochmal dieses Beispiel, diese Uswa, dieses Vorbild von Ibrahim a.s. nochmal uns kurz betrachten. Wir sehen, dass sein Leben vor allem davon bestimmt wurde, ein Muslim zu sein, ein gottergebener Mensch zu sein. Hanifan Musliman. Jemand, der sich von allen anderen Dingen abwandte und allein für Allahs Liebe, für Allahs Zufriedenheit sein gesamtes Leben gestaltete, nach diesem Motto: Allah ergeben sein, Allah gehorsam sein, sich Allah widmen. Und wir haben auch gelernt, dass er kein Opfer scheute, um dieses Ziel zu erreichen, um auf diesem Weg weiterzugehen. Und wir haben auch gesagt, dass Ibrahim a.s., obwohl er eine einzige Person war und nur wenig Unterstützung am Anfang hatte, dass er trotzdem nicht ermüdete, diese Arbeit für Allah, nämlich die Verbreitung von Tawhid auf dieser Erde, diese Arbeit weiterzuführen, und dass seine Arbeit, seine Opfer, dann, wie wir jetzt heute sehen, so viele Früchte gebracht hat, dass alle drei Weltreligionen sich auf Ibrahim a.s. zurückberufen und alles, was mit Islam oder mit Allah zu tun hat, mit Propheten und Büchern von Allah zu tun hat, sich irgendwie auf seine Wurzeln zurückberuft. Und wir sehen, dass er diese Arbeit oder diese Opfer, die er machte, immer mit Demut und viel Dua gemacht hat. Wie wir letztes Mal gesehen haben, dass während er sogar eine Tat für Allah machte, wie zum Beispiel den Aufbau der Kaaba, er dabei aber trotzdem nicht stolz wurde, Allah bewahre uns das vor so einem Gedanken allein, sondern voller Demut Allah Bittgebete für Allah aussprach, dass Allah doch diese Tat, diese Arbeit akzeptieren möge. Also Muslim sein, sich Allah voll und ganz ergeben, das mit Demut, mit Dua. Und wir sehen auch, dass er sehr produktiv war. Also er leistete sehr viel. Ja, er war nicht jemand, der Ibadah nur mit Allah gedenken und persönliche Gottesdienst erledigen verband, sondern Ibadah war für ihn vor allem die Botschaft von Allah auf dieser Welt zu verbreiten. Und dafür ließ er den einen Sohn dort, den anderen Sohn dort, und natürlich Allah gab ihm das ein, das alles zu tun, aber er widmete sich auch dieser Arbeit und war also sein ganzes Leben ein Hin- und Herreisen, um Allahs Dien zu verbreiten. Und sogar aufopfern von Familie und von Zusammensein mit Familie, um dieses Wort von Tawhid auf dieser Erde zu verbreiten. Und wir sehen auch, dass seine Produktivität aber keine schnelle Ergebnisse verlangte. Also er war nicht ungeduldig, dass heute habe ich geopfert und morgen soll ich bitte hier eine ganze Nation voll von Muslimen sehen. Sondern er machte Dua, er opferte, er stellte schon mal die Weichen und machte somit eine weit vorausschauende Planung, was heute den vielen, vielen Muslimen leider fehlt. Wenn wir heute einen Unterricht erteilen oder heute eine Schwester mal eine gute Nasiha gegeben haben, dann wollen wir bitte, dass sie morgen diese Nasiha umsetzt und direkt auch die Früchte davon sehen können. Oder wenn wir heute ein bisschen gelernt haben, dann wollen wir morgen schon als Halbgelehrte gelten und wollen ganz unheimlich schnell die Früchte unserer Mühe, die Früchte unserer Arbeit ernten können. Aber wir sehen hier, dass ein Beispiel der Propheten, anhand von Ibrahim a.s. zum Beispiel, dass er vorausschauende Planung hatte und nicht schnell Früchte sehen wollte, nicht schnell Ergebnisse sehen wollte, sondern einfach für Allah immer weiter gab, immer weiter auf Allah vertraute, immer weiter sich Allah ergab und dann Allah ihm das auch so entlohnt hat, dass er nun als Beispiel, als Uswa für alle Muslime auf dieser Welt gilt. Und Allah sagt hier in Vers 130: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Und wer verschmäht das Glaubensbekenntnis von Ibrahim a.s., außer wer sich selbst töricht gemacht hat oder sich selbst betört hat oder mit sich selbst töricht war. Safiha heißt ohne Verstand sein, töricht sein. Ja, wir können auch sagen dumm. Wer mit sich selbst töricht war. also gegen seine Seele selbst etwas Dummes getan hat. Wer wird sich denn von dem Weg, von der Milla, von dem Glaubensbekenntnis, die Art und Weise, wie Ibrahim a.s. die Religion lebte, wer wird sich denn davon abwenden? Yarghabu an. Yarghabu an sagt man, für das Fehlen von Liebe für etwas, also Yarghabu an heißt, dass man eine Sache nicht liebt und dass man es verlässt, diese Sache anzustreben. Also, wer ist denn, also jemand, der den Weg von Ibrahim nicht liebt, jemand, der es verlässt, diesen Weg, diese Milla von Ibrahim, dieses Glaubensbekenntnis von Ibrahim anzustreben, der hat wahrlich sich selbst Unrecht getan. Der ist wahrlich mit sich selber dumm, töricht umgegangen. Denn er hat den Weg von Glückseligkeit, von Wissen, von einem geraden Weg, der zu Allah führte, hat er verlassen und sich selbst zu einem Diener der Unwissenheit, zu einem Diener der Erniedrigung und zu einem Weg der Erniedrigung entschlossen. Also er lässt die Ehre, die auf dem geraden Weg zu Allah liegt, und entscheidet sich für die Erniedrigung, die im Dienste an die anderen Gottheiten und an Shaitan, die darin liegen. Und wer ist so töricht und verlässt diesen Weg? Illa man safiha nafsa, außer wer mit sich selbst töricht umgegangen ist. Also wer verschmäht den Weg von Ibrahim a.s.? Und das war ja der Weg, wenn wir daran denken, dass Rasulullah s.a.w., als auf ihn der Koran herabgesandt wurde, dass er immer wieder das betonte, dass er zu der wahren Religion, die auch Ibrahim a.s. lehrte, dass er dazu rief. Doch wir wissen, dass die Juden und die Mushrikin das nicht akzeptierten. Sie sagten, nein, wir berufen uns auch auf Ibrahim a.s., aber das, was du erzählst, das akzeptieren wir nicht. Obwohl es doch ein und dasselbe war. Und hier im Koran steht dann also als Kritik an diese Menschen, die den Weg von Ibrahim und den Weg von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verleugneten und ablehnten, dass wer wird sich denn von diesem Weg ablehnen, wer wird die Liebe dazu nicht haben, wer wird es lassen, diesen Weg anzustreben, dieses Glaubensbekenntnis von Ibrahim, illa man safiha nafsa, außer wer sich selbst für einen Weg der Unwissenheit, einen Weg des Stolzes, einen Weg des Trotzes, das Nein, weil das nicht aus unserer Gruppe kommt, deswegen kann ich das nicht annehmen. Nein, weil das nicht mit meinen Traditionen, entspricht, deswegen werde ich das nicht akzeptieren, obwohl alle Beweise auf der anderen Seite sind. Ja, wir sind doch die Auserwählten. Unsere Vorväter sind doch die von Allah bevorzugten. Deswegen werden wir auch nur jemand aus unserer Reihe akzeptieren. Ja, und wir haben schon darüber gesprochen, wie diese starke Gruppenliebe und daraus entwachsende Trotz und Ablehnung von allem, was außerhalb dieser Gruppe lag, von Juden und auch von einer gewissen Art von den Mushrikin, darüber haben wir schon gesprochen, wie das zu ihrer Ablehnung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und dem Islam führte. Also sie opponierten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht, weil die Beweise auf ihrer Seite waren. Ja, die Beweise waren ganz klar und eindeutig auf der Seite von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selbst ihr eigenes Buch sprach für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja, die ganzen Prophezeiungen und das Wissen, das sie darüber hatten. Nichtsdestotrotz waren es andere Dinge, die sie davon abhielten, diesen Prophezeiungen zu folgen, und somit machten sie sich schuldig, sogar ihr eigenes Buch zu ignorieren. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Und wahrlich, also es geht wieder um Ibrahim a.s., wir erwählten ihn aus in dieser Welt, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Und wahrlich, im Jenseits wird er von den Rechtschaffenen sein. Also Ibrahim a.s., sein komplettes Leben in dieser und in der nächsten Welt ist auserwählt, ist vorzüglich, ist von Allah mit einem Siegel versehen, dass das ist etwas, was Allah, womit Allah zufrieden ist. Ja, weil das ein Mensch, also was war seine Auserwählung in dieser Welt? Dass er dafür ausgesucht wurde, Allahs Botschaft auf dieser Welt zu verbreiten. Das war dieser Auserwähltsein von Allah. Dass er die Risala von Allah, die Botschaft von Allah an die Menschen weitergeben durfte. Das ist Auserwähltsein bei Allah. Und wir sehen, dass er und seine Familie und seine Kinder und Kindeskinder, dass sie diese edle Aufgabe übernehmen durften und diese große Sadaqa Jariya auf ihre Konto schreiben durften, dass alle Menschen, die an Allah glauben, dass alle Menschen, die den Weg zu Allah suchen, ihn durch diese Menschen gefunden haben. Durch die Botschaft, durch die Vermittlung der Botschaft von diesen Menschen. Und Allah möge sie dafür belohnen. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Und was Jenseits angeht, so hat er die Stellung eines Rechtschaffenen. Also Allah ist zufrieden mit ihm. Er hat es richtig gemacht. Er ist zu Allah zurückgekehrt und ist in Allahs Zufriedenheit eingekehrt. Wenn ihr auch Allahs Zufriedenheit wollt, dann warum wendet ihr euch ab von dem Weg, den er, Ibrahim a.s., gegangen ist? Wie war denn Ibrahim a.s.? إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Als sein Herr zu ihm sprach, ergebe dich. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Dann sagte er, er diskutierte nicht oder er sagte nicht, ja, ich habe mich doch schon ergeben oder ich bin doch schon Muslim. Nein, er sagte, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ich habe mich dem Herrn der Welten ergeben. Ja, ich habe mich schon ergeben. Ist schon geschehen. Ja, also so wie man zum Beispiel, wenn wir zu jemandem sagen, kannst du mir bitte ein Glas Wasser holen? Schon passiert. Ja, ohne das. Ja, wann denn? Und wo ist das Wasser denn? Und wieso? Und muss das jetzt sein? Ja, obwohl auch wenn der jetzt vielleicht jetzt das Wasser noch holt, ist es nicht mehr dasselbe. Aber Ibrahim a.s., der sein Leben, mit seinem Leben schon bewiesen hatte, dass er sich Allah ergeben hatte, er sagt trotzdem, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ich habe mich Allah, dem Herrn der Welten, komplett, ganz und gar ergeben. Und Islam, Gott ergeben sein, haben wir schon gesagt, heißt sich freiwillig, aufrichtig, ganz und gar Allah übergeben und ergeben. Also das, was Allah sagt, das macht man. Das, was Allah von einem will, das tut man. Ja, sein Kopf, sein Gehör, seine Augen, alles hat man Allah ergeben. Alles läuft so, wie Allah es möchte. Nicht mehr so, wie wir es möchten. Das ist Islam. أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ich habe mich Allah ergeben. Da sehen wir wieder dieses große Lebensmotto von Ibrahim a.s. Islam, أَسْلَمْتُ, Muslim sein, Hanifan Muslima. Das ist dieses Zentrum, worum sich das ganze Leben von Ibrahim a.s. Immer gedreht hat. Und das war ihm so wichtig, dass وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. Und das befahl Ibrahim a.s. auch seinen Söhnen und so auch Jakob a.s. Also Ibrahim und Jakob, beide vermachten auch diese Botschaft, nämlich Allah alleine ergeben zu sein, Allah alleine zu dienen, Allah sich in Allahs Gehorsam völlig zu ergeben. Diese Botschaft vermachten sie auch ihren Söhnen, indem sie nämlich sagten, Ya Baniya, o meine Söhne, Inna Allah astafa lakum ad-din. Wahrlich, Allah hat schon für euch die Religion auserwählt. Also es steht schon fest, das, was Allah von euch sehen möchte, das, was Allah von euch akzeptieren möchte, welche Religion, welcher Lebensweg, Ad-Din, hat Allah schon bestimmt und festgelegt, welche das sein soll. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. So sterbt gewiss nicht, außer und ihr seid Muslime. Also welche Religion ist das dann, die von Allah schon auserwählt wurde, bestimmt wurde, festgesetzt wurde? Das ist die Religion des Islam. Die Lebensart, der Lebensweg, die Lebensart und Weise von sich Allah ergeben. Sich Allahs Willen ergeben und Allah gehorsam zu sein. So Allah zu dienen, wie er es bestimmt hat. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Also Jakob, also Ibrahim vermachte das seinen Söhnen und so machte das auch Jakob. Wir wissen, der Titel von Jakob war Israel. Das heißt, Bani Israel wurde schon gelehrt, den Kindern von Israel wurde schon gelehrt, dass sie dieser Religion, der einzigen Religion, die alle Propheten lehrten, nämlich die Religion von Islam, dass sie dieser Religion folgen sollten. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. So sterbt nicht, außer ihr seid Muslime. Also macht rechtschaffene Taten während eurem Leben, damit ihr auf dem richtigen Weg bleibt. Und dann wird Allah euch gewähren, dass ihr auch auf diesem Wege sterben dürft. Denn, wie Ibn Kathir auch sagt, es ist normalerweise so, dass man auf dem Weg stirbt, auf dem man auch sein Leben verbracht hat. Und man wird auf der Art auferweckt werden, wie man gestorben ist. Also wenn du dein ganzes Leben rechtschaffene Werke getan hast, dann wirst du mit Allahs Erlaubnis auch in Rechtschaffenheit sterben. Und wenn du in Rechtschaffenheit stirbst, dann wirst du auch in Rechtschaffenheit, also als Rechtschaffener, von Allah auferweckt werden. Also فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Das heißt nicht, dass kurz vor dem Tod werdet schnell Muslime, sondern tut rechtschaffene Werke, damit der Tod euch auch trifft im Zustand von Gottesergebenheit, von Islam. Und wir sehen also, dass schon zu der Zeit von Jakob, schon zu der Zeit von Ibrahim a.s., Jahrtausende vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser Name also, Muslim, das einzige war, was von den Propheten gelehrt wurde. Kein anderer Name, keine andere Bezeichnung, keine andere Gruppierung, Zugehörigkeit. Das einzige, was von Propheten gelehrt wurde und was Allah also als wichtig und als einzig akzeptabel gelehrt hat, seinen Propheten, war, dass man zu Allah als Muslim kommt. Und nachdem also jetzt Bani Israel kritisiert wurde für ihren Unglauben und für ihre Verleugnung, und das Beispiel und das Vorbild von Ibrahim a.s. gelehrt wurde, dass seht, wie euer Vorvater gelebt hat, seht, der, auf den ihr euch beruft, wie sein Leben war, dann wird jetzt also gesagt, dass wenn ihr auch Allah gefallen wollt, dann haltet euch an deren Beispiel, nämlich, dass sie Muslime waren. Und wenn ihr also Allahs Zufriedenheit wollt, dann seid ihr auch فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, dann sterbt ihr auch gewiss nicht, außer ihr seid Muslime. Ibn Kathir berichtet eine Aussage von Ibn Abbas radiallahu an, dass er sagte, dass Abdullah bin Surya al-A'war, das war ein Jude, sagte zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, oder auch allgemein, also nicht dieser bestimmte Abdullah bin Surya, das ist eine andere Überlieferung. In einer Überlieferung heißt es, dass die Juden zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagten, dass Jakub alaihi salam vermachte bei seinem Tod, dass seine Kinder Juden bleiben sollten. Und willst du uns jetzt, mit anderen Worten, willst du uns jetzt mit deiner Botschaft des Islam von unseren Vorvätern trennen und von der Botschaft von unserem Vorvater Jakob, willst du uns davon trennen? Und das war nur wieder eine weitere Ausrede von seitens der Juden, um nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dem Islam folgen zu müssen. Ein weiteres Scheinargument, das hier in der folgenden Aya abgelehnt wird. Und zwar fragt Allah, Am kuntum shuhada, إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. Das wart ihr etwa Zeugen, wart ihr zugegen, als der Tod bei Jakob a.s. präsent war, als der Tod sich Jakob näherte, also als Jakob a.s. im Sterben lag, wart ihr denn dort bei ihm, dass ihr jetzt behaupten könnt, dass ja, bei seinem Tod vermachte er, dass wir Juden bleiben sollten. Das wäre die Rechtleitung. Dass wir auf jeden Fall auf diesem Weg, Juden zu bleiben, diesen Namen weiterzutragen, dass das die richtige Entscheidung wäre. Hat er das gesagt? Wart ihr denn dabei? Nein, es war vielmehr so, dass er bei seinem Tod vermachte, als er zu seinen Söhnen sagte, Et qale li banihi, was werdet ihr nach mir dienen? Und wir sehen also, die Sorge von einem Propheten bei seinem Tod ist nicht, seinen Besitz schnell noch zu verteilen oder andere Sorgen, die ihn noch quälen. Seine einzige Sorge, die bei seinem Tod noch belastet, dass er seine Söhne fragt, wem werdet ihr nach mir dienen? Auf welchem Weg werdet ihr weitergehen? Und seine Söhne sagten, قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ. Wir werden dem Gott, also deinem Gott dienen und dem Gott deiner Vorväter, nämlich Ibrahim, Ismail und Ishaq. Und hier Ismail ist eigentlich der Onkel von Jakob, aber im Arabischen gilt der Onkel wie der Vater. Also deswegen wird er hier in einer Reihe zitiert, dass der Gott deiner Vorväter, Ibrahim, Ismail und Ishaq, der ein einziger Gott ist. Ilahan wahidan. Ilahan wahidan. Und dazu gibt es auch eine Aussage aus der Bibel. Also, das, weil die Juden haben ja behauptet zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass nein, uns hat Jakob a.s. vermacht, bei seinem Tod noch, dass wir auf jeden Fall Juden bleiben sollten. Also er vermachte seinen Kindern, bleibt Juden. Obwohl auch historisch gesehen das Wort Juden viel später entstanden ist. Und auch in der Bibel bestätigt nicht diese Aussage von den Juden, denn in der Bibel steht auch, dass Jakob bei seinem Tod sagte, betet zu diesem einen Gott, und er wird euch so bewahren und retten, wie er eure Vorväter zu retten pflegte. Dann sagt er weiter, lehrt eure Kinder Allah zu lieben und zu also Gott zu lieben und zu gehorchen, etc. Und was sagten seine Söhne daraufhin? Seine Söhne sagten, was du uns gelehrt hast, wir werden uns daran halten und Gott sei mit uns. Und Jakob sagte daraufhin, wenn ihr auf dem geraden Weg bleibt und nicht davon abweicht, wird Gott mit euch sein. Also wir sehen, sehr ähnlich zu dem, was wir gerade im Koran gelesen haben, und kein Wort davon, dass behaltet bloß diesen Namen und bleibt Juden, und im Gegenteil, er sagt sogar, bleibt auf dem geraden Weg. Und der gerade Weg ist der, den Allah befohlen hat, dass er gegangen werden soll, der Weg der Gottesergebung, des Islam. Ilahan wahidan, dieser eine Gott, den alle Propheten, zu dem alle Propheten einluden. Deswegen steht hier auch, der Gott deiner Vorväter, Ibrahim, Ismail, Ishaq und alle Propheten, die danach noch kamen, alle luden zu dieser einen Religion, dieser Anerkennung oder Anbetung von dieser einen Gottheit, nämlich Allah, ein. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in einem Hadith sagt, dass in Ibn Kathir, das ist von Ahmed überliefert, dass nahnu ma'ashar al-anbiya, wir, die Propheten, auladu allatin, wir sind die Kinder oder wir sind Brüder mit verschiedenen Müttern. Also wenn ein Mann zum Beispiel von mehreren Frauen Kinder hat, dann ein Vater, aber mehrere Mütter, also wir sind solche Brüder mit verschiedenen Müttern, mit einem Vater. Dinuna wahid, unsere Religion ist dieselbe. Din, unser Din, ist die gleiche. Nur, was sich von Prophet zu Prophet ändern kann und sich auch hier und da geändert hat, ist die Gesetzmäßigkeit, die Scharia. Die hat Allah hier und da abgewandelt oder neu offenbart oder einige Dinge abgeschafft oder einige Dinge dazugetan, aber die Religion, der Weg, der zu Allah führt, nämlich, dass man einen Gott anbetet, dass man sich Gott ergibt, dass man Allahs Zufriedenheit zur obersten Priorität macht, das war, was alle Propheten von Adam a.s. bis Muhammad a.s. alle diese eine Botschaft an die Menschen weitergaben. Und wo kommt jetzt bitte dieser Gedanke her, dass nein, unser Prophet hat uns gesagt, wir sollen diesen Namen weitertragen. Ja, bringt euren Beweis für diese Aussage. Allah fragt, wart ihr denn dabei, als Jakob im Sterben lag? Und hier kommt der Beweis. Jakob a.s. sagte bei seinem Tod, wem werdet ihr dienen? Das war seine Sorge. Und seine Söhne sagten, wir werden dem einen Gott dienen. Das, was er offenbart, dem werden wir folgen. Alles, was von diesem einen Gott kommt, werden wir gehorchen. Was heißt denn dienen? Dienen heißt, dass das, was Allah sagt, das werden wir annehmen und akzeptieren. Wenn Allah uns einen neuen Propheten schickt, dann werden wir dem folgen. Und nicht nur dort gehorchen, wo es uns passt, und dort nicht mehr gehorchen, wo es mit unseren Interessen nicht im Einklang steht. Also alle Propheten lehrten dieses eine, nämlich sich Allah zu ergeben. Und jeder Prophet, jeder Prophet nannte sich immer nur Muslim. Muslim, aslamtu li rabbil alamin, ein gottergebener Mensch. Kein Prophet trug jemals einen anderen Namen, außer Muslim zu sein. Obwohl die natürlich alle aus verschiedenen Völkern, einer war vielleicht Araber, der andere war aus Bani Israel, diese Zugehörigkeiten sind natürlich zulässig, aber sie zeigen nicht, welche religiöse Richtung du eingenommen hast. Sondern was den Din angeht, so sind alle Propheten immer nur Muslime gewesen. Und alle luden ein zu der Verehrung, zu der Anbetung von diesem einen Ilah, den auch Ibrahim, Ismail, Ishaq und seine Söhne danach, Bani Israel, die Söhne von Israel, also Söhne von Jakob, auch anbeteten. Ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun, und wir sind ihm Gott ergebene. Muslimun, wieder dieser Name. Also Muslim sein, Muslimun, aslamtu li rabbil alamin, das ist dieses, was all diese Menschen vereinigte. Also warum weicht ihr dann, wenn die Juden zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam da angesprochen sind, warum weicht ihr von diesem dicken roten Faden, der quer durch alle Prophetengeschichten geht, warum weicht ihr davon ab? Nicht, weil die Beweise auf eurer Seite sind. Das haben wir schon besprochen, dass die Beweise auf der Seite von Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren. Sondern da waren andere Gründe, die wir schon besprochen haben, wie Stolz, wie Neid und andere Gründe, die wir inshallah auch noch vielleicht weiter besprechen werden. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Dies ist eine Gemeinschaft, also Ibrahim a.s., Ismail und die Kinder von Jakob a.s., alle die gerade genannt wurden, das ist eine Gemeinschaft von Propheten, wahrlich, sie sind schon vergangen, sie sind schon vorbei, die haben vor langer Zeit gelebt. Laha ma kasabat, für die, für diese Gemeinschaft, ist, was sie verdient haben. Walakum, und für euch, ma kasabtum, was ihr verdient habt. Also, für sie ist ihr Verdienst und für euch gilt euer Verdienst. Nicht nur Worte, sondern Taten, ihre Bemühung zählt. Und wenn ihr auch bei Allah so beliebt sein möchtet und bei Allah auch als akzeptabel erscheinen möchtet, also mit einer Religion, die von Allah akzeptiert wird, dann müsst ihr auch dasselbe tun wie diese Taten. Es reicht also nicht, sich nur in Beziehung zu stellen zu diesen Menschen. Dass ja, wir gehören ja zu Ibrahim, weil er ist unser Vorvater. Oder nein, wir berufen uns ja auf Jakob a.s. Ja, sich dieses Berufen alleine, das genügt nicht. Oder wie auch die Juden sagten, das Feuer wird uns nicht berühren, außer abgezählte Tage. Ja, steht im Koran, dass die so von sich dachten. Dass wir werden nicht von Allah bestraft, weil, warum dachten die das? Dass ja, wir haben so viele Propheten gehabt und Ibrahim a.s. ist unser Vorvater und Allah liebt ihn doch und der wird für uns Fußsprache einlegen. Das waren so diese Erneuerungen in ihrem Glauben, die sie sich zurechtgelegt hatten. Ja, also aufgrund unserer Vorväter, aufgrund unserer Frömmigkeitsgeschichte, aufgrund der großen Heldentaten unserer Propheten, werden auch wir gerettet werden. Aber Allah sagt hier und stellt klar, nein, ihre hohe Stellung war wegen ihrem Verdienst. Eure Stellung ist gemäß euren Verdienstes. Ja, die Taten der Vorväter werden ihren Nachfolgern nichts nützen, es sei denn, man folgt demselben Beispiel, den oder demselben Weg, den auch die Vorväter gegangen sind. Ja, Frömmigkeit ist nicht ein materieller Besitz oder materielle Erbe, den man von Generation zu Generation vererben kann. Frömmigkeit oder gute Taten sind etwas, was jeder von uns einzeln, allein, ganz allein, noch nicht mehr in eigene Familie, das irgendwie weitergeben kann, sondern jeder muss alleine diesen Weg für sich gehen. Ja, wir zum Beispiel denken auch, dass weil wir ja Muslime sind, weil wir uns irgendwie mit Muhammad s.a.w., dem letzten Propheten, in Beziehung stellen, ja, wir sind ja irgendwie ihm zugehörig, dann müssen wir jetzt nicht mehr großartig Taten tun, wir werden auf jeden Fall ins Paradies gehen. Ja, weil Allah hat ja versprochen, dass die letzte Umma ist die beste Umma und die wird auf jeden Fall ins Paradies gehen. Ja, das, wenn ihr zum Beispiel dieser Unterschied zwischen abschreiben oder selber lernen, jetzt in der Schule zum Beispiel. Ja, wer hat wirklich was gelernt? Wer verdient wirklich eine gute Note? Der selber gelernt hat. Ja, für ihn sind wirklich Früchte. Er hat wirklich etwas getan, dass er eine gute Prüfung schreiben kann. Der, der nur abgeschrieben hat, der ist gar nichts verdient. Rasulullah s.a.w. sagte auch in einem Hadith, er versammelte einmal seine Familie und sagte, Ya Banu Abdul Manaf, also Stamm von Abdul Manaf, Ya Fatima bint Muhammad, O Fatima, Tochter von Muhammad s.a.w., also seine eigene Tochter, Saluni min mali ma shi'tum, bittet mich von meinem Besitz, was ihr wollt. Da kann ich euch geben. Mein Besitz kann ich weitergeben. Fa inni la ughni ankum min Allahi shay'a. Denn wahrlich, gegen Allah kann ich euch in nichts nützen. Und das sagt der Prophet, der Mensch, den Allah am meisten liebt auf dieser Erde, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch, der je gelebt hat, der sagt zu seiner Familie, zu seiner eigenen Tochter, die er über alles geliebt hat, sagt er, was Allah angeht, kann ich dir nicht helfen. Da musst du selber gucken, ob du dir Allahs Liebe verdienst oder nicht. Ja, und das ist für uns eine große Lehre, dass wenn er das zu seiner eigenen Tochter sagen kann, wenn sein eigener Onkel Abu Lahab in die Tiefen von der Hölle geworfen wurde, aufgrund seines Unglaubens, und das war der Onkel von Propheten, dann was ist mit irgendeinem Muslim, der nichts weiter weiß, außer dass er Ahmed heißt zum Beispiel und dass er deswegen ja bestimmt schon ins Paradies kommen wird, aber sonst mit dem Islam nichts zu tun hat. Ja, wie kommen wir zu so einer Annahme und wie weit sind wir wirklich von der Lehre von Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgekommen? In einem Hadith heißt es auch, dass es ist von Muslim überliefert, Rasulullah s.a.w. sagte, Man batta'a bihi amaluhu, lam yusri' bihi nasabuhu. Dass wer durch seine Taten verlangsamt wird, ihn wird seine Herkunft nicht beschleunigen. Subhanallah. Also deine Herkunft wird dich nicht schnell zu Allahs Zufriedenheit bringen, wenn du durch deine Taten verlangsamt wirst. Also deine Taten sagen eher, oh, der ist eher mittelmäßig, der ist, was Frömmigkeit angeht, nicht ganz weit oben, nicht ganz weit voraus. Er betet nicht und sagt dies nicht und dies nicht. Aber er kommt aus einer frommen Familie. Vater und Mutter sind Hafiz zum Beispiel. Ja, das sagt man ja auch, hört man auch oft in muslimischen Kreisen, dass Alhamdulillah, meine Mutter hat das ganze Leben gebetet. Aber selber macht sie gar nichts. Und ruht sich aber darauf aus, dass die Mutter ja quasi die Frömmigkeit der Familie auf ihren Schultern trägt. Die anderen müssen nichts mehr machen. Die anderen sind jetzt von der religiösen Verpflichtungen, sind sie befreit, weil diese eine Person im Haushalt das ja übernommen hat. Ja, und dieses Denken findet man oft. Und der Prophet ﷺ hat also genau das Gegenteil gelehrt, dass alles, was zählt, sind die eigenen Taten. Das ist, was man verbessern muss, was man korrigieren muss und worum man sich wirklich kümmern muss. Waqalu, eine weitere Versuch oder Ausrede von den Juden, den Din, die Religion, die Wahrheit zu verleugnen. Waqalu, und sie sagten, kunu Huden au Nasara, tahtadu. Die Juden sprachen, seid Juden, und dagegen sprachen au Nasara, die Christen sprachen, seid Christen, tahtadu, und dann seid ihr rechtgeleitet. Also schließt euch, also die Juden sagten, schließt euch unserer Gruppe an, seid Juden, dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Dagegen sprachen die Christen, seid Christen und ihr werdet rechtgeleitet sein. Aber was sagt Allah dazu? قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Nein, vielmehr das Glaubensbekenntnis, die Art und Weise von Ibrahim, der Hanifan war. Hanif, ein Hanif ist der Anhänger der rechten Religion, der auf dem rechten Weg wandelt. Wörtlich heißt Hanafa, sich von allem abwenden und einer Sache widmen. Wie Ibrahim a.s. alles verließ, sogar seine eigene Familie ihm nicht daran hindern konnte und sich allein und nur Allahs Zufriedenheit, Tawhid, der Einigkeit von Gott, der er sich dieser hinwandte, zuwandte. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Und Ibrahim war gewiss nicht von den Götzendienern. Die Juden und die Christen, und das ist diese Überlieferung, die ich vorhin erwähnt habe, in Ibn Kathir steht, von Ibn Abbas, radiallahu an, er sagt, Abdullah bin Suri al-A'war, ein Jude, sagte zum Gesandten von Allah, Rechtleitung ist nur das, was wir, also was wir Juden, was wir folgen. Deswegen, folge uns, O Muhammad, und du wirst rechtgeleitet sein. Und genauso, zu einer anderen Gelegenheit, sprachen auch die Christen. Ihr erinnert euch, es kam eine Delegation von Christen aus Najran, und die hatten eine ähnliche Diskussion mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sie sagten auch, dass nein, Rechtleitung ist nur das, was wir folgen. Also Christ zu sein ist nur Rechtleitung. Deswegen folge uns, und dann wirst du rechtgeleitet sein. Und daraufhin offenbarte Allah, وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Also, wir folgen nicht irgendeinem Namen oder irgendeiner selbst kreierten Frömmigkeitsdefinition oder Rechtleitungsdefinition, sondern wir folgen dem, was Ibrahim a.s. vorgelebt hat. Wir folgen dem, was Ibrahim als Beispiel für uns als Kriterium gesetzt hat, nämlich Hanif sein, sich nur Allah ergeben und وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, keinen Schirk mit Allah zu machen. Und dieser Sünde hatten sich beide Gruppierungen, Juden wie Christen, schuldig gemacht. Wie wir im Koran noch lesen werden und bei Christen sowieso bekannt ist, dass sie Isa a.s. als Sohn von Allah bezeichneten und dagegen die Juden dasselbe mit Husayr machten. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ihr sagt, ihr folgt Ibrahim a.s., dann was ist mit dem Schirk, den ihr tut? Und Ibrahim a.s. war Hanifan, sich nur Allah ergebender. Ja, und wir sehen also, erst war diese Ausrede mit, ja, Jakub hat uns gesagt, dass seinen Kindern befohlen, dass sie auf jeden Fall Juden bleiben sollen. Und jetzt dieser zweite Versuch, dass nein, Rechtleitung ist nur dort, wo man Jude ist. Oder im Gegensatz dazu die Christen, nein, Christen sein, und das ist nur die einzige Rechtleitung. Also nennt euch so und dann werdet ihr gerettet sein, aufgrund dieser Zugehörigkeit. So war deren Aqida. Ja, aber um Hidayah zu kriegen, muss man in dieser Gruppe sein. So erlangt man Rechtleitung, diesen Namen zu tragen. Ja, sie gingen ja sogar so weit, wie wir, ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal gelernt haben, dass sie sogar so weit gingen, dass sie sagten, Ibrahim a.s. war auch Jude. Und dagegen sagten die Christen, nein, Ibrahim a.s. war Christ. Und Allah stellt im Koran klar, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Nein, Ibrahim a.s. war weder Jude noch Christ. Er hat lange vor diesen Sachen gelebt, bevor diese Namen entstanden. Und warum will man sich denn nicht Muslim nennen? Warum kann einem Menschen eine andere Beziehung, eine andere Zugehörigkeit, ja, man trägt ja einen Namen, um eine Zugehörigkeit zu zeigen. Ja? Warum kann eine andere Zugehörigkeit, warum kann man darauf stolzer sein? Warum kann man nicht Muslim, Gott Ergebener sich nennen. Das akzeptieren, was alle Propheten zu ihrer Zeit ihren Völkern lehrten. Ja, und statt die Botschaft von diesen Propheten anzunehmen, teilten sich die Leute, denen andere Interessen wichtiger waren als Allahs Zufriedenheit, teilten die Leute sich in Gruppen und der wahre Sinn, das wahre Ziel ging zurück und die Sektiererei und die anderen Interessen traten in den Vordergrund. Ja, zum Beispiel sich als Jude abzugrenzen von vielleicht den Christen oder abzugrenzen von der Masse von Bani Israel und sich so Yehuda, also Yehuda, man sagt ja das Wort Yehuda, entweder wegen dem Wort Rechtleitung, das darin steckt, entstanden ist, oder auch nach dem ältesten Sohn von Jakob a.s., der Yehuda geheißen haben soll. Also warum ist diese Zugehörigkeit zu diesem älteren Sohn wichtiger als die Zugehörigkeit zu Allah, indem ihr euch Muslim nennt? Ja? Und so entsteht es mit allen Namen, in der islamischen Welt gibt es nicht zu wenig davon, dass andere Namen, sei es die Rechtsschule, sei es die Richtung, die man eingenommen hat, sei es die Gruppierung, die man jetzt ausgesucht hat und von der man denkt, dass diese Gruppierung, die hat die Wahrheit erkannt, wenn ich der folge, werde ich auf jeden Fall auf Rechtsleitung sein und wenn ich die verlasse, werde ich auf jeden Fall Rechtsleitung verlassen. Ja, gibt es ja viele Beispiele dafür. Und diese Namen und Gruppierungen, die ja alle, ich sag nicht, also eine Gruppierung kann auf, oder eine Gruppe oder eine Organisation kann auf jeden Fall sehr produktiv und sehr gut arbeiten. Aber zu sagen, dass es nur dort Rechtsleitung gibt und außerhalb dieses Namens, dieses Etiketts, dieses Stempels keine Rechtsleitung mehr gibt, dass es nicht mehr reicht, Muslim zu heißen, dass man auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Namen braucht, das ist genau das, was auch die Juden und Christen zu ihrer Zeit taten. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Er brauchte auch keinen anderen Namen. Er war einfach nur Hanif. Weder noch das eine noch das andere. Er widmete sich allein Allah subhanahu wa ta'ala. Heute ist auch zum Beispiel, die Leute stört es nicht, wenn ihr euch die islamische Welt mal betrachtet, die Leute stören sich nicht daran, wenn die Muslime nicht beten, nicht fasten. Oder im Ganzen, wenn man ihr Alltag betrachtet, man überhaupt nicht merkt, dass das ein Muslim ist. Oder dass dieses Leben das Leben eines Muslims ist. Aber sobald dieserjenige, der nicht betet, nicht fastet, seine Rechtsschule wechseln will, ja, und sagt so, ja, übrigens, ich bin nicht mehr diese Rechtsschule, ich bin jetzt eine andere, dann gibt es einen Aufschrei der Gesellschaft. Ja, dann werden Gelehrte engagiert. Hier, ihr müsst ihn bekehren, der verlässt seine Rechtsschule, ihr müsst ihn wieder zurückholen. Also dieser Name scheint viel wichtiger zu sein, als der Name Muslim, der zuvor mit Füßen getreten wurde, indem man noch nicht mal die Basispflichten machte, die ohne die man sich eigentlich gar nicht Muslim nennen darf, wenn man Wissen darüber hat. Wenn man Wissen darüber hat, dass Allah das alles eigentlich verlangt, ja, wie zum Beispiel die fünf Säulen des Islam, was wir die Säulen des Islam nennen. Säulen, ohne Säulen kann ein Gebäude eigentlich nicht stehen. Aber unsere Gebäude stehen alle auf Luftsäulen und wir schmücken uns mit Namen, die wir eigentlich überhaupt nicht verdienen. Und wir sehen also, dass jetzt durch die ganzen verschiedenen Ayat, dass dieses Wort Muslim, Islam, Aslamtu li Rabbil Alamin, wie oft das bis jetzt immer wieder aufgetaucht ist. Und Ibrahim a.s., der also den wahren Islam brachte, kein Muschrik war und nach dessen Vorbild und nach dessen Religion sich auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam genauso verhielt. Ulu, was sollen wir sagen? Was sollen die Muslime sagen? Neben all diesen Gruppierungen und die Juden sagen, hier ist die Rechtsleitung und die Nasara sagen, ihr müsst uns folgen, ihr müsst diesen Namen tragen. Was sollen wir Muslime sagen? Wie benimmt sich denn jetzt ein Rechtgeleiteter? Allah hat jetzt kritisiert, dass wie die anderen sprechen. Was sollen wir sagen? Ulu spricht. Amanna billahi wa ma unzila ilayna. Wir glauben an Allah. Das ist das Allererste. Das ist das, was uns ausmacht. Und wir glauben an das, was auf uns herabgesandt wurde. وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. Und wir glauben auch an das, was auf Ibrahim herabgesandt wurde. Und wir glauben an das, وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Wir glauben an das, was auf Ismail, Ishaq, Ya'qub und was auf die Asbab, auf die Stämme herabgesandt wurde. Also mit den Stämmen sind die Stämme Israels gemeint. Also die Kinder und Kindeskinder, aus denen sich die Stämme bildeten, von Jakub a.s. Und wir glauben auch an das, wa ma utiya Musa wa Isa. Wir glauben auch an das, was Musa und Isa gegeben wurde. Und wir glauben, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, was allen Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Das ist doch bitteschön Toleranz. Nicht sagen, hier ist nur die Rechtsleitung, nur unsere Richtung hat die Wahrheit erkannt. Ja, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und davor und danach gibt es nichts anderes. Nein, wir respektieren und ehren alle Propheten. Wir erkennen an, dass was jedem Propheten gegeben wurde, dass das von Allah herabgesandt wurde. لا نفرق بين أحد منهم. Wir machen keinen Unterschied zwischen einem einzigen von ihnen. Wir sagen nicht, Isa a.s., nein, der war nicht von Allah. Oder aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam schon. Oder wie die Juden zum Beispiel. Die verleugnen Isa und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die Christen dagegen verleugnen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber die Muslime sollen die einzigen sein, und an jemand, der zu jeder Zeit sich als Muslim bezeichnen will, der soll auch an alle Propheten ehren, respektieren und an sie glauben. Und auch auf das, was auf sie herabgesandt wurde. Wa nahnu lahu muslimun, und wir sind Allah allein, lahu, für ihn, für Allah, muslimun, Ergebene. Schon wieder dieses Wort. Und hier wird also in sehr schöner Art und Weise, nicht diese enge, eingrenzende und auf Recht pochende Art und Weise, sondern im Gegenteil eine weite, weitherzige und alle Zeiten umfassende, ihr seht hier, werden Propheten genannt, die über Jahrtausende miteinander verbunden sind. Also alle Propheten, die Wama Utiya an Nabiyuna, was allen Propheten gegeben wurde. Wir respektieren alles. Und Ibn Kathir sagt dazu, Ibn Kathir al-Qurtubi, Qatada sagt, dass Allah befahl den Gläubigen, an ihn zu glauben und an all seine Bücher und all seine Gesandten. Und das, dann sagt weiter Suleiman bin Habib, also Ibn Kathir zitiert diesen Gelehrten, er sagte, uns wurde befohlen, an sie zu glauben, an Tora und Injil zum Beispiel, aber sie nicht zu implementieren. Ja, weil implementiert wird das, was als letztes offenbart wurde, nämlich der Koran, der die einige Gesetze, die nicht abgeschafft wurden, von Tora und Injil auch übernommen hat. Also wir haben quasi in der Form von Koran eine überarbeitete, Astaghfirullah, man kann nicht sagen überarbeitete, aber eine vollkommene Ausgabe, in der die Dinge, die nicht mehr nötig waren oder nicht mehr von Allah befohlen waren, von Tora und von Injil abgeschafft wurden und die anderen noch gültigen Dinge übernommen wurden. Also wir haben nichts verloren, indem wir die Tora ließen und den Koran annommen. Im Gegenteil. Wir haben die letzte Version, das letzte Buch von Allah, das herabgesandt wurde und das alle anderen Botschaften in sich vereinigt und vervollkommnet, das sollen wir implementieren, aber an alle anderen Dinge auch glauben und respektieren. Über diese Ayah sagt in einem Hadith von Muslim, heißt es, dass Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, dass meistens pflegte der Gesandte Allahs Amanna billahi wa ma unzila ilayna, und eine andere Ayah Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Die erste Ayah ist Surat al-Baqarah 136, die zweite Ayah ist Surah al-Imran Vers 52. Diese beiden Ayat pflegte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in den zwei Raka'a, also in den zwei, in dem Gebet vor dem Fajr-Gebet zu rezitieren. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte oft diese Ayat zu rezitieren. Und Ibn Kathir sagt auch, das ist von Bukhari, dass Abu Huraira radiallahu anhu sagt, Ahl al-Kitab, also die Leute des Buches, Juden und Christen, vor allem die Juden hier, pflegten die Tora auf Hebräisch zu lesen und es für die Muslime in Arabisch zu übersetzen. Ja, sie erzählten quasi den Muslimen, guck mal, das steht bei uns in der Tora, und übersetzten es für sie. Der Gesandte Allah sagte, La tusaddiqu Ahl al-Kitabi wa la tukadzibuhum. Das bestätigt nicht die Ahl al-Kitab, aber verleugnet sie auch nicht. Waqulu, was sollt ihr dann sagen? Sprecht, Amanna billahi wa ma unzila ilayna. Wir glauben an Allah und auf das und an das, was auf uns herabgesandt wurde. Also hier wird auch diese Ayah zum Einsatz gebracht, nämlich, wie sollen wir auf das, was die Ahl al-Kitab uns aus ihren Büchern rezitieren, wie sollen wir darauf reagieren? Wir sollen es nicht ablehnen, weil es könnte ja wirklich von Allah sein, Aber wir sollen es auch nicht bestätigen, weil es könnte auch eine Veränderung sein, die später gemacht wurde von Menschen. Weil in dieser Hinsicht selbst die ihre Gelehrten nicht versichern können, dass es 100% alles so belassen wurde, wie es von Allah offenbart wurde. Im Gegenteil, ihre Gelehrten versichern im Gegenteil 100%, dass es auf jeden Fall geändert wurde. Und deswegen, la nusaddiqu wa la nukadzib, aber wir glauben an Allah und was auf uns herabgesandt wurde. Und wir sehen also, dass die Muslime dann die einzigen sind, die wirklich an alle Propheten glauben, im Gegensatz zu Juden und Christen, die alle Bücher akzeptieren und an sie glauben und respektieren, im Gegensatz wieder zu Juden und Christen, die jeder zu ihrer eigenen Namensgebung, zur eigenen Definition von Religiosität und Rechtleitung riefen. Ja, und heute leider sieht man auch in der islamischen Welt, dass es dieses Prinzip auch von engem Denken und Rechtleitung einschließen auf einen bestimmten Bereich, dass das auch sehr weit verbreitet ist. Ja, wenn man zum Beispiel bei dem und dem lernt, dann darf man nicht mehr zum anderen Scheich gehen. Oder wenn man in dieser Schule gelernt hat oder davon überzeugt ist, dann darf man nichts anderes mehr akzeptieren. Ja, deswegen gibt es auch so viele verschiedene Schulen und Richtungen und nicht nur, dass es sie gibt, sondern sie werden auch opponiert voneinander. Sie werden beschuldigt, dass nein, das, was ihr lehrt, das ist Irreführung. Und die anderen wieder, nein, das, was ihr lehrt, das ist Irreführung. Rechtleitung ist nur hier. Der so lernt, wie wir machen, das ist Rechtleitung. Also alles sehr beengt und alles sehr klar definiert, obwohl Allah viel mehr Raum gelassen hat und als einziges Kriterium nur Koran und Sunna festgesetzt hat. Und für den Mu'min gilt, wie Abu Bakr al-Jazari auch zitiert, dass die Weisheit ist das verlorene Gut des Gläubigen. Und wo er es findet, nimmt er es. Also wir suchen Weisheit nicht nur in den eigenen Reihen, sondern selbst wenn uns ein Ungläubiger etwas Gutes, etwas Weises sagt, akzeptieren wir das. Das ist die Einstellung eines Gläubigen. Weil die Wahrheit ein so edles und so wertvolles Gut ist, dass man es selbst, wie in diesem Hadith von, wo Shaitan Abu Huraira informiert, Sahih Hadith, dass wenn du Ayatul Kursi liest, dann bewacht ein Engel dich die ganze Nacht. Ja, das ist ein langes Hadith, das ist nur ein Teil jetzt davon. Und Rasulullah sagte darüber, er hat die Wahrheit gesagt, obwohl er selbst ein Lügner ist. Und das war Shaitan, der zu dir gekommen ist, Abu Huraira. Also, der hat nicht gesagt, nein, was Shaitan sagt, das kann auf keinen Fall stimmen. Er hat gesagt, ja, das stimmt, das ist die Wahrheit, obwohl er selbst ein Lügner ist. Subhanallah. Also selbst wenn das aus einem Mund eines Ungläubigen kommt, dann, wenn es richtig und gut ist, dann wird es akzeptiert. Weil Kriterium ist, wie gesagt, Wahrheit. Und nicht, wer sagt etwas. Sondern, was sagt jemand. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Und wir sind nur Allah allein ergeben. Wenn er sagt, jetzt akzeptiert diesen Propheten, dann akzeptieren wir diesen Propheten. Wenn er sagt, jetzt seid mir gehorsam auf diese Art und Weise, dann sind wir ihm gehorsam auf diese Art und Weise. Denn wir haben uns ihm hingegeben. Wir haben nichts für uns zurückbehalten. Wir haben alles, was uns ausmacht, unseren Verstand, unseren Willen, alles für Allah hergegeben. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Und wenn sie wirklich Hidayah wollen, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Und wenn sie glauben, also Juden und Christen, oder jeder, der die Rechtleitung für sich beansprucht, der den Weg zum richtigen Weg sucht, den richtigen Weg finden will, فَإِنْ آمَنُوا, wenn sie dann also glauben, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, so wie ihr, oder gleich des Glaubens, wie ihr glaubt, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, dann haben auch sie die Rechtleitung gefunden. Und hier werden also mit Amantum sind die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten als Beispiel gegeben, dass so wie ihr glaubt, so wie die Sahaba geglaubt haben, die Gefährten von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so sollen auch die glauben, die behaupten, dass sie ja die Rechtleitung suchen oder sogar schon haben. Wenn sie so glauben. Und was war denn der Name von den Sahaba? Waren die Sufi, Hanafi, Maliki, waren die Sunni oder Shia? Welchen Namen trugen die? Nee, das waren einfach nur Muslime. Das waren einfach nur gottergebene Menschen, die noch keines Namens bedurften, All diese Namen entstanden viel später. Und wie gesagt, sie sagen nicht, dass es nicht erlaubt wäre, irgendwo zu lernen oder einer bestimmten Schule zu folgen, um einfach zu lernen, wie man gewisse Dinge in der Religion praktiziert. Aber zu sagen, dass nur das korrekt ist und alles andere falsch und dass nur dieser Name richtig ist, von egal welcher Richtung oder Schule, das ist etwas, was Allah hier als nicht die Art und Weise der Sahaba bezeichnet. Die Art und Weise der Sahaba war, dass sie sagten, wir glauben an Allah und an den Gesandten und wir folgen dem, was uns von ihnen gebracht wurde. Und was war die Art und Weise der Sahaba zu glauben? Wir werden am Ende von Surat al-Baqarah noch lesen. Ihre Art und Weise mit der Religion umzugehen war, Sami'na wa ata'na. Wir haben gehört und wir haben gehorcht. Das ist ja Muslim sein, sich Allah ergeben, zu einem Befehl zu vernehmen und direkt zu sagen, okay, ich versuche das umzusetzen und nicht den eigenen Willen, den eigenen Vorstellungen, den eigenen Kriterien zu folgen und dabei aber noch zu behaupten, dass ich bin ja Gott ergeben, weil ich heiße ja Muslim. Nein, so war ihr Leben nicht, sondern sie waren wirklich aktiv Muslim, indem sie sich aktiv Allah in jeder Einzelheit ihres Lebens ergaben. Ihr gesamtes Leben war von Licht des Islam überflutet. Also sie ließen keinen Bereich ihres Lebens aus, den sie für sich zurückbehielten. Jetzt hier mache ich so, wie ich selber möchte. Hier zum Beispiel, selbst die Art und Weise, wie sie sich wuschen oder die Notdurft verrichten, schauten sie beim Gesandten von Allah ab oder ließen sich von ihm erklären, dass so und so ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Dinge zu erledigen. Subhanallah. Also kein Bereich, den sie nicht vom Islam leiten ließen. Also wenn ihr glaubt, wie die glaubten, wenn ihr das verinnerlicht, was sie verinnerlichten, dann habt auch ihr die Rechtleitung. Und das ist hier die Antwort auf Kunu Huden au Nasara Tahtadu. Seid Juden oder Christen, dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Das ist die Antwort darauf. Nein, wenn sie glauben, wie ihr glaubt, wie die Gefährten des Propheten, dann sind sie rechtgeleitet. Und wenn sie sich abwenden, dann wahrlich sind sie nur in Opposition, in Widerstreit. Dann ist es nicht, weil sie nicht genug Argumente haben oder die Beweise zu wenig waren. Nein, dann ist das ihr Problem, nämlich das Problem, dass sie auf Opposition verharren. Ja, Opposition der Opposition willen. Ja, eine Trotzsache, eine Sache, eine Angelegenheit des Egos, eine Angelegenheit des Widerwillens, eine Angelegenheit der Feindschaft, des Neids und nicht eine Angelegenheit der Logik oder der Beweise oder der Eindeutigkeit. Ja, weil es, wie gesagt, weil es eindeutig war, dass das, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam brachte, genau das war, was ihren Gelehrten auch bekannt war, dass das nur ein Prophet sein kann, wie es bei ihnen prophezeit worden war. Wenn sie sich abwenden, dann ist die Ursache nicht ihr, dann könnt ihr daran nichts mehr ändern, sondern sie sind in Shiqaq, in Opposition. Und Shiqaq kommt von Shaqqa. Shaqqa heißt trennen oder platzen. Also sie wollen gar nicht zu euch, sie wollen keine Verbindung. Ja, sie wollen getrennt bleiben. Sie wollen nicht glauben. Obwohl die Botschaft die gleiche ist wie von Ibrahim a.s. Obwohl nachgewiesen ist, dass Jakub a.s. das auch seinen Söhnen und den nachfolgenden Stämmen genau das vermachte. Trotzdem, haben wir in der Geschichte auch noch lesen, die stärkste Opposition, die Muslime erlebten, mit den Muschrikin, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, war seitens der Juden, die es doch besser wissen müssten. Und keine Angst, fasayakfikahumullah, sicherlich wird euch Allah oder dir Allah gegen ihnen genügen. Also habt keine Angst, wenn sie auf der Opposition bestehen und offen Feindschaft betreiben wollen und den Islam und die Botschaft des Islam erniedrigen und sogar auslöschen wollen, wie wir im Koran noch ihre verschiedenen Listen und Tricks noch inshallah durchlesen werden, wie sie immer wieder versuchten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam entweder seine Person oder seine Botschaft oder den Koran und auch die Muslime immer wieder in Verschwörungen und Listen und Tricks zu erniedrigen oder als Lüge darzustellen und so das Licht des Islam auszulöschen. Das werden wir inshallah noch alles nachlesen. Und Allah sagt hier schon mal, keine Sorge, Opposition ist zwar da und es wird schwer sein, den Dien trotzdem zu leben, aber Allah genügt euch gegen ihn. Allah wird euch reichen. Habt keine Angst vor der Opposition. وسيكفيكهم الله. وسيكفيكهم الله. Allah wird dir sicherlich gegen ihnen genügen. Und wir sehen in der Geschichte, dass Alhamdulillah, Allah hat seine Versprechen wahrgemacht, dass genau die, die die stärkste Opposition für die Muslime bildeten und viel Schaden anrichteten. Also wir werden noch lesen, dass sie einmal sogar versprachen, wir werden euch im Krieg unterstützen, und dann im letzten Moment kehrt machten und die Muslime allein auf dem Schlachtfeld zurückließen. Was eine große Prüfung für die Muslime war. Also das war nur eine Sache von vielen, die sie unternahmen, um dem Islam zu schaden. Und nichtsdestotrotz gab Allah dann den Muslimen und Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Macht und die Autorität, sie dann später zu vertreiben, zu bekämpfen und endlich ihren Verschwörungen und ihren Tricks und Listen ein Ende zu setzen. Und Allah sagt hier auch, dass Opposition auf dem Wege der Religion, auf dem Wege des Din, die ist klar. Wenn man auf dem Weg von Allah sich macht, und das gilt auch noch für unsere Zeit, das ist nicht nur etwas, was damals war, dann gibt es viele Gegner. Ja, heute auch noch sehen wir in der Form von Propaganda, in der Form von Verschmähungen, in der Form von Schimpfnamen. Ja, was sind die Schimpfnamen, die heute einen Muslim treffen können? Wie Fundamentalist oder Extreme oder Mittelalter oder all diese Dinge, die einem Muslim begegnen können, nur weil er sich auf dem Weg zu Allah gemacht hat und das in seinem Leben auch zeigt. Das gehört ja alles zu dieser Opposition, die ja nicht auf Logik und Argumenten beruht, sondern einfach auf Neid, Hass, Feindschaft und genau diesen Dingen, die auch damals die Menschen dazu trieben, die Muslime zu belästigen und zu schaden zu wollen. Und Allah verspricht ihnen und genauso auch uns, Allah wird euch genügen. Aber ihr müsst so sein. Ihr müsst so glauben, wie die Sahaba geglaubt haben. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Ja, für euch, für diese hier, für die auf die Rechtleitung sind, für die gilt ja dieses Versprechen, Allah wird euch genügen. Wenn man gar nicht so ist, wenn man gar nicht so glaubt, wie die glaubten, dann gilt dieses Versprechen auch nicht für die, die sich für einen ganz anderen Weg entschlossen haben. Die nicht so glauben, wie die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam glaubten. Die nicht bereit sind zu opfern. Die nicht bereit sind, ihr gesamtes Leben im Lichte des Islam zu leben. Die nicht bereit sind, Aslamtu li Rabbil Alamin aktiv in ihrem Leben umzusetzen. Die nicht dem Glaubensbekenntnis der Milla von Ibrahim a.s. bereit sind zu folgen. Ja, weil das zu schwer ist und ich kann die Opposition nicht vertragen und ich kann mir diese Sachen nicht mehr anhören und ich will nicht mehr gegen den Strom schwimmen. Ja, all diese Dinge. Ja, wer so ist, dem wird dann Allah auch nicht dieses Versprechen, für den gilt dann auch nicht dieses Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Sibratullah, die Färbung Allahs. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرًا. Und wer ist besser, wer ist schöner als Allah in Färbung? Mit Sibratullah, Färbung, hier wird das Wort Färbung benutzt, damit ist die Religion, der Dien von Allah gemeint. Ja, Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, damit ist die Religion, der Dien von Allah gemeint. Also die und Religion ist ein bisschen nicht so gute Übersetzung für Dien. Dien ist eher der Weg, den jemand geht. Oder die Art und Weise, wie du dein Leben lebst. Das ist der Dien von Allah. Also die Art und Weise, wie du alles machst, das muss von Allah sein. Das ist dein Dien. Und unser Dien ist Al-Islam. Wie leben wir unser Leben? Wie machen wir alles? Wie verrichten wir unsere Arbeiten? Unter welchem Motto? Unter dem Motto von Al-Islam, Gottes Ergebenheit, Gehorsam. Sich widmen, sich Allah ergeben. Das ist die Färbung von Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرًا. Die Juden hatten auch damals besonders, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, aber die Juden hatten damals, und Christen sowieso, also heute machen das die Baptisten zum Beispiel immer noch, dass sie eine bestimmte Färbung oder Erkennungsmerkmale hatten, um sich als Juden zu erkennen zu geben. Also die Christen machen das zum Beispiel bei ihren Babys. Ich glaube, damals machte man das am 7. Tag oder so. Ja, also sei die sagt, am 7. Tag taten sie das wie eine Taufe, aber mit einem bestimmten gefärbten Wasser. Und das war dann symbolisch, dass dieses Kind ist jetzt als Christ in der Farbe von Christentum eingefärbt. Also er ist jetzt Christ. Und Allah sagt also, dass nein, die wahre Färbung oder die schönste, beste Färbung ist die Religion von Allah. Darin sollen wir uns färben. Darin sollen wir uns eintauchen. In dieser Farbe sollen wir uns die Spuren von dieser Farbe sollen auf uns erkennbar sein. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرًا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ und wir sind für ihn Dienende. عَابِدُونَ, wir sind Knechte, Diener für ihn allein. Wieder dieses Wort. عِبَادَة. Für wen? Für Allah allein. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. قُلْ أَتُحَاجُّونَ. Sprich, wollt ihr mit uns streiten? Wollt ihr mit uns disputieren? Hajja ist ein Disput führen über zwei unterschiedliche Meinungen oder über unterschiedliche Meinungen, über unterschiedliche Standpunkte. Wollt ihr mit uns streiten, mit uns ein Disput führen? Fillahi, über Allah? Wo er doch, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Er ist doch unser Herr und euer Herr. Also Allah hat uns erschaffen, euch erschaffen. Allah hat uns offenbart und auch euch mal offenbart. Das ist doch den, den ihr angeblich anbetet und wir beten ihn an. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. Und uns sind unsere Taten und euch sind eure Taten. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Und wir sind Allah, ihm allein, aufrichtig Ergebene. مُخْلِصُونَ heißt aufrichtig sein. Wir sind aufrichtig für Allah allein. Also uns sind eure, unsere Taten. Ihr werdet nicht darüber gefragt, was wir glauben. Und wir werden nicht darüber gefragt, was ihr glaubt. Also warum wollt ihr mit uns darüber streiten und disputieren und schaden und uns mit allen Mitteln von diesem Weg abbekommen, wo ihr doch nicht über unsere Taten gefragt werdet? Wenn ihr das für falsch haltet, geht euren Weg. Tut, was ihr wollt und lasst uns tun, was wir tun wollen. Und versucht nicht, uns mit falschen Informationen, mit Ausreden, mit Intrigen von diesem Weg abzubekommen. Und wir sind Allah aufrichtig ergeben. Zwingt uns nicht, einen anderen Namen, eine andere Religion als die zu nehmen, die Allah als einzig Richtige offenbart hat und die zu allen Zeiten von ihm offenbart wurde. Also mit anderen Worten, in dieser Sache gibt es keine Diskussion. In dieser Sache geht jeder den Weg, den er schließlich für den richtigen hält. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ Oder wollt ihr etwa behaupten? Wollt ihr etwa sagen, dass Ibrahim, Ismail, Ishaq und Jakob und die Stämme, also die Kinder von Israel, die Stämme, die sich daraus bildeten, dass die Juden oder Christen waren? Also wollt ihr etwa das behaupten? Ja, das ähnlich dem Argument, dass seid Juden oder Christen, ja, schließt euch uns an oder schließt euch dieser Gruppe an, dann werdet ihr recht geleistet sein. Wollt ihr etwa behaupten, dass diese Propheten von Allah, die immer nur Gott Ergebenheit und Tawhid lehrten, dass die Juden oder Christen waren? قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ. Sprich, seid ihr wissender oder ist Allah es? Also mit anderen Worten, bringt auch einen Beweis dafür. Wo sind die Beweise? Und zwar einen Beweis, der auf Offenbarung von Allah basiert. Nicht auf der und der hat gesagt oder wir glauben oder wir hoffen uns das. Nein, Allah oder die Wahrheit ist das, was auf Allahs Aussagen basiert. Und da sehen wir, dass selbst das eigene Buch der Juden, die Tora, gegen ihre Annahmen sprach. Und sie dann diese Verse veränderten oder ignorierten und verschwiegen. Deswegen sagt Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Und wer ist ungerechter als jemand, der das Zeugnis, eine Aussage, bei sich verschweigt, also vor Allah, wer diese Aussage vor Allah verschweigt. Und das ist, was wir gerade erwähnten, dass die Juden und auch die Christen ganz genau aus ihren Büchern wussten, dass dieser Weg, dieser Hanifen-Muslimer-Weg, dieser sich Allah allein zu ergeben, das, was von ihm auch abgesandt wird, das zu akzeptieren, dass das das einzig Richtige war. Und dass Muhammad s.a.w. genau damit gekommen war. Und dass sie das trotzdem verschwiegen, veränderten und vor den Menschen verborgen hielten. Und Allah sagt, das ist eine große Ungerechtigkeit. Wer ist ungerechter als der, sowas tut? وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Und Allah ist überhaupt nicht unachtsam, ist nicht im geringsten unachtsam über das, was ihr tut. Und darin ist auch eine kleine Warnung oder eine Warnung, dass Allah sieht eure Veränderung des Buches von Allah, eure Lügen, euer Verschweigen der Wahrheit. Und Allah wird euch dementsprechend dafür entlohnen. In anderen Worten, dafür bestrafen. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. Dies ist eine Gemeinschaft, sie ist schon vergangen. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. Für sie ist, was sie sich erwarben, was sie verdienten, ولكم ما كسبتم und für euch ist das, was ihr euch verdient habt. ولا تسألون عما كانوا يعملون und ihr werdet nicht darüber gefragt werden, was sie zu tun pflegten. Mit anderen Worten, jeder ist verantwortlich für seine eigene Taten. Und keiner wird für die Taten der anderen gerade stehen. Und deswegen muss selber jeder selber entscheiden, was er für die Wahrheit hält. Jeder muss selber nachforschen und selber nach eigenem Gewissen und gut Gewissen und nach eigenem Verständnis entscheiden, was er für die Wahrheit hält und sich nicht nach seiner Gruppe, nach seiner Richtung, nach seinem Namen, in dem er hineingeboren wurde, nicht danach richten. Das ist nicht Kriterium für Wahrheit. Und wenn ihr dasselbe Stellung und selbe Frömmigkeit erlangen wollt, wie diese, die vor euch vorangegangen sind, wie Ibrahim, Ismail, Ishaq, wie alle, die genannt wurden, dann müsst ihr ihnen nachahmen. Sonst wird ihre Wahrheit euch nichts nützen. Wie wir vorhin schon, als diese ähnliche Aya schon mal erwähnt wurde, schon sagten. Und wir sehen also, dass in diesen ganzen Ayat, die wir heute vor allem gelesen haben, wenn wir nochmal zusammenfassen, نحن له عابدون نحن له مخلصون ونحن له مسلمون أسلمت لرب العالمين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. Also Religion Allahs, ergeben in Allahs Wissen, Gehorsam, Aufrichtigkeit, das ist, was Allah von uns sehen möchte. Allah möchte nicht irgendwelche Namen oder Zugehörigkeiten oder dass wir diskutieren, bevor wir uns dazu entscheiden, Allah zu gehorchen. Dass wir erstmal eine Umfrage machen bei den Leuten. Was meint ihr? Wollt ihr das auch machen? Und dann uns dieser Mehrheit oder dieser Meinung anschließen. Ja? Das ist nicht das, was Allah von uns sehen möchte. Wir sehen, das, was Allah vor allem in unserem Leben etabliert sehen möchte, ist Al-Islam, dass wir uns im wahren Sinne des, wahrsten Sinne des Wortes Allah ergeben. Mit allem, was wir sind. Wenn Befehl von Allah kommt, dann wie Ibrahim a.s. reagieren. Der keine Angst hatte, sogar ins Feuer zu springen. Und was machte Allah? Er machte dieses Feuer zu einem Garten für Ibrahim a.s. Also machte es kühl und schadete Ibrahim a.s. nicht. Und auch diese Ayat Sibratallah. Al-Jazairi sagt, Sibratallah ist die Religion von Allah, die uns äußerlich und innerlich reinigt. Und die Spuren davon sollen sich auf uns auswirken, sollen bei uns zu sehen sein, wie man die Farbe auf einem Kleid wahrnimmt. Und wenn wir bei diesem Wort von Allah, das von Allah gewählt wurde, um das uns zu beschreiben, wenn wir darüber bleiben, Sibra. Sibra ist Farbe im Arabischen, und zwar nicht eine natürliche Farbe, also nicht wie, da würde man sagen Laun. Laun ist die natürliche Farbe des Himmels, ist blau zum Beispiel. Da sagt man Laun. Blau für Himmel, weil das ist die natürliche Farbe vom Himmel, das würde man sagen Laun. Aber Sibra ist eine Farbe, mit der man färbt. Jetzt zum Beispiel, stellt, wie früher, müsst ihr euch vorstellen, diese riesen Bottiche, in denen viel Farbe war, und die heizte man dann auf, wurden heiß gemacht, und dann tat man Stoff rein und der wurde wieder rausgezogen und dann war der gefärbt in dieser Farbe. Das ist Sibra, eine Farbe, mit der man färbt. Und jetzt stellt euch erstmal diesen Vorgang der Färbung vor. Ja, heute machen wir das meistens in der Waschmaschine oder wir machen es gar nicht mehr, weil man alles schon fertig kauft. Aber früher musste man den Stoff selber färben oder gab das demjenigen, der das machen konnte. Und da wurde der Stoff erstmal gründlich gereinigt, damit, wenn man ihn färben würde, dass er dann einheitlich gefärbt werden würde. Erstmal gereinigt. Wir müssen uns auch erstmal mit von unseren alten Gedanken, unseren alten Überzeugungen, unseren Sünden, unseren Fehlern, unserem Stolz, müssen wir uns erst davon reinigen, damit, wenn dann die Religion von Allah auf uns kommt, dass wir nicht diese alten Überzeugungen und alten Traditionen mit der Religion von Allah vermischen, damit wir einheitlich gefärbt werden in der Religion von Allah. Also erstmal tauber machen, abwenden von allem, was nicht mit Islam vereinbar ist. Sich erstmal davon reinigen, von diesen Fehlern und Mängeln und schwarzen Flecken, die sich auf unseren Herzen befinden. Dann, also der Stoff wird gereinigt, dann wird der Stoff wird in der Farbe gekocht, heiß gemacht, damit die Farbe überhaupt hält. Damit die Farbe überhaupt hält. Das heißt also auch, dass, wie Allah auch im Koran sagt, dass glauben sie etwa, sie sagen, denken sie etwa, meinen die Menschen etwa, dass sie sagen, wir glauben und sie würden nicht geprüft werden. Also wenn man sich für die Religion entscheidet, sich für den Weg von Allah entscheidet, und so ist das mit allen Dingen in der Welt, ja, wenn wir uns für eine Sache entscheiden, sei es eine Arbeit, ein Beruf, sei es ein Kochkurs, dann kommen Schwierigkeiten darin. Nichts auf dieser Welt erwirbt man, ohne dafür Mühe oder Prüfungen zu durchstehen. Und genauso auch mit der Religion. Genauso wie wenn man eine Farbe sich auf ein Kleid richtig fest einfärben will, dann wird das gekocht. Das muss erstmal wirklich schwitzen im wahrsten Sinne des Wortes. Muss wirklich erstmal diese Hitze aushalten, damit die Farbe überhaupt hält. Ja, wenn man das nur kurz einmal in die kühle Nacht eintauchen würde, dann würde die in 2 Tagen wieder ausgewaschen werden. Ja, eine Religion, die nur aus einer Laune heraus angenommen wird, weil das halt alle machen, weil das halt gerade leichter ist. Ja, da haben wir schon besprochen, das war die Art und Weise der Munafiqin. Oder als eine Eigenschaft der Heuchler sein, dass man mit dem Islam geht, solange er leicht ist. Und sobald er schwer wird, bleibt man stehen und geht nicht weiter. Hält sich nicht mehr daran. Und dann wird auch, wenn ein Stoff gefärbt wird, um zu sehen, ob die Farbe hält, wird er heiß gewaschen. Immer wieder heiß gewaschen, um zu sehen, hält die Farbe. Und wenn nicht, dann wird er wieder getaucht. Wieder in die Farbe getaucht. So lange, bis die Farbe wirklich hält. Bis die Farbe wirklich hält. Und dieses Heißwaschen ist, diese immer wieder Prüfungen, die in unserem Leben auftauchen, die unseren Dien festigen sollen, die unsere Religion aufrichtig reinigen sollen, die Allah uns gibt, damit er sieht, wer von uns aufrichtig und geduldig ist und wer den Dien aus einer Laune heraus nur angenommen hat und nicht wirklich bereit ist, dafür auch einzustehen. Und was wird mit einem Stoff gemacht, der die Farbe nicht annimmt? Der nicht, also zum Beispiel schon so verschmutzt ist oder schon so verschlissen ist, dass er die Farbe wirklich gar nicht einheitlich annehmen kann. Ja, der wird weggeschmissen, wird zum Putzen benutzt. Ja, und so ist auch bei Allah der Mensch, der nicht bereit ist oder nicht fähig ist, die Religion von Allah auf sich einwirken zu lassen, sie umzusetzen, sich in der Religion von Allah zu färben. Sich in der Religion von Allah zu färben. Was heißt das, sich in der Religion von Allah zu färben? Sich, dass man, wenn man diese Person sieht, wenn man die Gedanken dieser Person wahrnimmt, wenn man die Welt sich dieser Person erklärt bekommt oder offenbar wird, oh, diese Person denkt so und so, dass man merkt, diese Person hat sich Allah ergeben. Guck mal, wie der aussieht, der hat sich Allah ergeben. Guck mal, wie die denken, die haben sich Allah ergeben. Dass man an allem, dass man die Spuren von Allahs Ergebenheit, von dem Dien von Allah an uns merken kann. Und nicht nur äußerlich merken kann, innerlich merken kann. Mashallah, guck mal, wie die verzeihen kann. Das ist jemand, der hat sich Allah ergeben. Guck mal, was für ein Charakter der hat. Der hat sich Allah ergeben. Ja, und das nicht, dass wir das jetzt für die Menschen machen, aber um zu verdeutlichen, was dieses Färben bedeutet, wirklich ganz und gar, wie Allah auch im Koran sagt, Udkhulu fi silmi kaffa. Tretet ein in den Islam, in den Frieden, in den Film, also damit ist Islam gemeint, kaffa ganz und gar. Nicht mein Kopf lasse ich draußen. Ja, denken will ich so, wie ich selber will, wie ich in der Jahiliyyah gelernt habe, aber ansonsten komme ich jetzt in den Islam rein. Oder meine Hände will ich so gebrauchen, wie ich in der Jahiliyyah gelernt habe, ja, weiter damit Schlechtes tun, aber ansonsten komme ich in den Islam rein. Wenn wir in den Islam eintreten, dann ganz und gar, wenn wir diese Farbe von Allahs Religion annehmen, dann ganz und gar. Ansonsten ist das keine richtige Färbung, die bei Allah akzeptiert ist. Ja, wir sollen nicht wie ein Chamäleon sein, das seine Farbe ständig ändert. So auch nicht. So, dafür kritisiert Allah die Munafiqin, dass sie mal so sind und mal so. Ja? Und auch, dass, wenn man einen Stoff neu gefärbt hat, dann achtet man auch darauf, dass keine Flecken darauf kommen. Man reinigt den immer wieder. Man lässt die Farbe auch nicht ablassen. Man lässt die Farbe nicht ablassen. Dass, ja, ich habe mal vor Jahren den Stoff gefärbt und dann nie wieder angefasst. Nein, das macht man auch nicht. Sondern wir versuchen, unsere Religion immer wieder von Unwissenheit, von falschen Gedanken, falschen Ideen, falschen Überzeugungen immer wieder zu reinigen und uns immer wieder reumütig zu Allah umzukehren und zurückzukehren und immer wieder die Rechtleitung, diesen geraden Weg, immer wieder darauf zurückzukommen, falls wir davon abweichen sollten, denn nur das ist diese Sibratullah, dieser wahre Weg, diese wahre Färbung von Allah. Und Allah sagt, Ahsanu Sibr, das ist die schönste Färbung, das ist Allahs Wertung. Und wir sind aber so, dass uns Dunya besser gefällt, dass wir andere Dinge schöner finden. Und wir sollen also Allahs Kriterium für Schönheit akzeptieren, denn er ist der Allwissende und der Allweise. Und er sagt, die schönste Färbung, die schönste Art und Weise, der schönste Weg ist der Din, die Religion von Allah. Und die Religion von Allah, ich sag's nochmal, ist Nahnu lahu abidun, أسلمت لرب العالمين, نحن له مخلصون ونحن له مسلمون. مسلم sein, sich Allah ergeben. Und als Beispiel dafür, großes Beispiel, wie wir vorhin durchgenommen haben, Ibrahim a.s. und sein Leben und seine Kinder und sein Vorbild. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.